Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Und dann kommen wir zum Wort Gottes. Das steht für den heutigen Sonntag in Apostelgeschichte 18, die Verse 12 bis 18a. Als aber Gallio Prokonsul von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl und sagten, dieser überredet die Menschen, entgegen dem Gesetz Gott anzubeten. Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sagte Gallio zu den Juden, wenn's ein Unrecht oder eine böse Handlung wäre, o Juden, so hätte ich euch vernünftigerweise ertragen. Wenn's aber Streitfragen sind über Worte und Namen und das Gesetz, das ihr habt, so seht ihr selbst zu. Über diese Dinge will ich nicht Richter sein. Und er trieb sie von dem Richterstuhl hinweg. Alle aber ergriffen Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl, und Gallio bekümmerte sich nicht um dies alles. Nachdem aber Paulus noch viele Tage da geblieben war, nahm er Abschied von den Brüdern. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich habe die Predigt und das Thema gestellt, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Der erste Vers aus der Lesung Römer 8, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Im Prinzip knüpft unser Thema heute nahtlos an das vom letzten Sonntag an. Da hatten wir ja das Thema, der Herr hält die Tür auf. Wenn der Herr ein Werk hat, das er getan haben will, dann lässt er nicht zu, dass irgendjemand diese Tür zuschließt. Gott hält alle Widerstände im Zaum. Als Paulus anfing, die ganze Wahrheit zu verkünden, gab es einen kurzen Aufstand der Juden. Paulus trennte sich und versammelte die neu entstehende Gemeinde im Haus des Titius Justus, direkt neben der Synagoge. Crispus, der bisherige Vorsteher der Synagoge, kam zum Glauben. Als einer der wenigen Juden offensichtlich darüber hinaus scheinen, ganz wenige sonst nur von den Juden zum Glauben gekommen zu sein, denn Vers 8 sagt, und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Aber bei diesen Korinthern haben wir wohl ausdrücklich eben nicht an Juden, sondern an griechisch-römische Heiden zu denken, die dort wohnen. Obwohl es also in Korinth eine Synagoge gab und wahrscheinlich eine recht große und ordentliche, von der Zahl her entstand hier wesentlich eine heidenchristliche Gemeinde. Das bestätigen übrigens auch die Korintherbriefe. Wenn wir deren Themen anschauen, dann sehen wir, dass da Paulus, anders als etwa im Galaterbrief, nicht mit jüdischer Gesetzlichkeit zu kämpfen hat, sondern mit einer heidnischen Unmoral, mit dem Essen von Götzenopferfleisch und eben typisch mit dem Einfluss des Heidentums in der Gemeinde. Ein Jahr und 6 Monate hat Paulus Ruhe, um das Wort zu verkündigen und die Gemeinde zu bauen. So lange hielt er sich nur in ganz wenigen Gemeinden auf. Es ist dabei nicht hundertprozentig klar mit dieser Zeitangabe, ob diese 1,5 Jahre die Gesamtwirkungszeit des Paulus in Korinth umfassen und beschreiben oder ob das die Zeit ist, bis Gallio Prokonsul in der Provinz Achaia wird. Wahrscheinlich scheint nach den Auslegern das Zweite zuzutreffen. Sicher sagen kann man es nicht. Der Unmut der Juden wächst in dieser Zeit gewaltig. Dass Paulus ungeniert predigen kann, das wurmt sie noch und nöcher. Aber Gott lässt ihnen keine Möglichkeit, das zu verhindern. Aber dann zieht ein neuer Prokonsul auf und diese Gelegenheit wollen sie nutzen. Prokonsul, ich habe hier noch gleich das nächste Bild gerade da, von der Provinz Achaia, das ist hier Griechenland, aber das nördliche war die Provinz Mazedonien, wo Paulus zunächst anfing und dann unten die Halbinsel, die Peloponnes und das südliche Griechenland. Von diesem Gebiet war Gallio also der Prokonsul. Als er sein Amt antritt, wollen also die Juden diese Gelegenheit nutzen, den neuen starken Mann gleich vor ihren Karren zu spannen. Jetzt wollen sie dem Paulus endlich das Handwerk legen und kaum hat Gallio also sein Amt angetreten, da traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl. Es gibt in diesem Satz ein Wort, liebe Geschwister, das ist für mich ein ganz großes Ärgernis. Könnt ihr euch vorstellen, welches? Eigentlich ist es ein schönes Wort, aber hier an der falschen Stelle. Richtig. Einmütig. Warum stört mich hier das Wort einmütig? Wie viel Uneinigkeit haben wir doch immer wieder in der Gemeinde Jesu Land auf Land ab. Wie oft gelingt es dem Feind, Spannungen, Neid, Machtkämpfe und Streit unter den Geschwistern zu entfachen und die Einmütigkeit in der Gemeinde kaputt zu machen. Aber seine Leute bringt der Teufel einmütig auf die Beine. Das griechische Wort ist sehr aussagekräftig. Es ist eigentlich wörtlich eine Zusammensetzung von gemeinsam und von Leidenschaft. Man könnte also noch genauer übersetzen mit einmütiger Leidenschaft. Erheben sich die Juden gegen Paulus und gegen das Evangelium. Leidenschaft steckt da drin. Dass wir das doch auch haben, liebe Geschwister, eine einmütige Leidenschaft als Gemeinde Jesu in der Eichenau, in Riedlingen, die uns immer wieder gemeinsam auf die Beine bringt. Und dass wir doch täglich, ich meine wirklich täglich, am besten sogar noch mehrmals täglich, auch darum beten, dass der Herr uns eine solche Einmütigkeit erhält und sie noch viel größer werden lässt. Und dass wir natürlich auch selber in all unserem Reden und Handeln nach Kräften bemüht sind, alles zu vermeiden, was diese Liebe und Einmütigkeit untereinander beeinträchtigen könnte und stattdessen positiv zur Einmütigkeit in der Gemeinde beizutragen. Ich sage es nicht, weil ich da aktuelle Defizite sehen würde. Nicht, dass da einer mehr hineingeheimt ist, als ich damit aussagen will. Aber diese Einmütigkeit in der Gemeinde ist immer etwas, was den Teufel von ganzem Herzen stört. Und was er immer mit ganzer Kraft kaputt machen will. Und deshalb braucht es das tägliche Gebet und all unsere Anstrengungen und Bitten, dass der Herr uns diese Einmütigkeit erhält. Der Teufel schafft es, er schafft bei seinen Leuten Einmütigkeit, leidenschaftliche Einmütigkeit gegen Paulus, gegen den Boden Jesu, gegen das Evangelium. Wir sehen also auch hier in Korinth, es gibt Ablehnung, Hass und auch Kampf gegen das Evangelium. Wir sehen aber sofort wieder das Besondere in Korinth. Gott hält die Tür auf. Und es gilt als Thema der Predigt für heute, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Und dafür erleben wir nun in diesem kurzen Bericht des Lukas ein großartiges Schauspiel. Es ist wirklich mehr als nur ein Beispiel. Es ist ein öffentliches Schauspiel, das der lebendige Gott hier an zentraler Stelle in Korinth inszeniert. Dieses Bild hatten wir am letzten Sonntag schon. Es zeigt die 2 Meter erhöhte Rednerbühne im Zentrum der Stadt. Und hier auf dieser Rednerbühne pflegte der Prokonsul auch bei öffentlichen Amtshandlungen zu sitzen. Und dahin haben die Juden den Paulus geschleppt vor den Richterstuhl. Bis dahin hat Gott den Widerstand keine Gestalt gewinnen lassen. Erst jetzt, nach 1,5 Jahren, gibt Gott einen ganz kleinen Freiraum, dass sich die Feinde des Evangeliums gegen den Boden Gottes aufmachen können. Bis dahin hat Gott das alles blockiert, musste Ruhe herrschen. Aber auch jetzt, wo sich die Feinde aufmachen, gilt die Verheißung: Niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun. Wir erinnern uns letzten Sonntag, Verse davor, da hatte Paulus das vom Herrn in einer Vision gesagt bekommen: Niemand soll seine Hand gegen dich erheben, dir Übles zu tun. Und das demonstriert Gott nun. Es ist hochinteressant, was jetzt passiert. Wir hatten gesehen, einmütig treten die Juden auf, um den Boden Gottes zu stoppen. Sie schnappen den Paulus, schleppen ihn vor den Richterstuhl. Und dann klagen sie ihn an. Dieser überredet die Menschen, entgegen dem Gesetz Gott anzubeten. Gegen welches Gesetz? Gegen das Gesetz der Römer. Aber seit wann, liebe Geschwister, interessieren sich ausgerechnet die Juden für das Gesetz der Römer? Es geht hier konkret ums römische Religionsgesetz, das eben auch verordnet, wie vor den Göttern und natürlich auch vor Kaiserbildern und so weiter zu opfern und anzubeten ist. Gerade dieses Gesetz missachten sie ja selber. Gerade von diesem Gesetz haben sie sich selber eine Ausnahme erstritten, dass sie entgegen diesem römischen Gesetz nicht vor Göttern und Kaiserstatuen niederknien, anbeten, opfern müssen. Genau dieses Gesetz, das sie selbst nicht halten, klagen sie jetzt gegen Paulus ein. Was für ein Akt der Heuchelei. Und nun sehen wir, wie Gott die ganze Geschichte führt. Er gibt dem Heiden Gallio Weisheit und Klarheit, wie er zu handeln hat. Und der Heide Gallio erkennt diese Heuchelei sofort. Augenblicklich ist ihm klar, die wollen mich hier für dumm verkaufen. Und er wird deutlich grantig, obwohl er doch gar kein Bayer ist, der Gallio. Paulus hat die Anklage gehört. Er will gerade anfangen, sich zu verteidigen. Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, er hat also gerade schon nach Luft geschnappt und will loslegen, aber er kriegt den Mund gar nicht richtig auf, da kommt ihm der Prokonsul schon zuvor. Und jetzt wird es hart, richtig hart für die Juden. Der Prokonsul lässt die Ankläger eiskalt abblitzen. In äußerst scharfen Worten fährt er sie an. Wenn dieser Paulus tatsächlich ein Unrecht begangen hätte, böswillig oder auch nur leichtfertig gegen geltendes Recht verstoßen hätte, so ungefähr kann man hier sagen, Streitfragen, was war es, Unrecht oder eine böse Handlung, das sind so Spitzbubengeschichten, also so nichts Schlimmes, aber eben auch nichts Rechtes. Wenn er irgendwas in diese Richtung grob oder weniger grob getan hätte, gegen römisches Gesetz, o Juden, man merkt ihm den bebenden Zorn gegen diesen heuchlerischen Haufen richtig an, mit diesem eingeschobenen o Juden, man kann sich eigentlich richtig bildlich vorstellen, wie die Stimme zittert, vor Ärger, so hätte ich euch vernünftigerweise ertragen. Auch dann hätte ich mich nicht mit Freude euch zugewandt, aber ich hätte euch ertragen, so wie man eben eine Spritze beim Zahnarzt auch ertragen muss. Nun aber ist das, was ihr vor mich bringt, ganz offenkundig eine ganz interne Streiterei unter euch. Das geht mich nichts an, damit will ich auch nichts zu tun haben. Macht euch gefälligst vom Acker. Und er trieb sie von dem Richterstuhl hinweg. So steht's wörtlich da. Das griechische Wort heißt wirklich forttreiben, wegjagen. Das heißt, der Prokonsul hat ganz klar die Sitzung nicht einfach freundlich für beendet erklärt und die Juden höflich entlassen. Nein, er bügelt ihre Anklage völlig nieder und gibt ihnen zu verstehen, dass sie sich schleunigstens aus seinem Blickfeld zu entfernen haben. Die Sache wird also zum totalen Rohrkrepierer für die Juden. Der Schuss geht voll nach hinten los. Und dann nimmt das öffentliche Schauspiel noch eine zweite ganz unerwartete Wendung. Ziemlich brutale sogar. Alle aber ergriffen Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl. Fast augenblicklich kommt es zu einer heftigen Keilerei unter den Augen des Prokonsuls. Leidtragender ist Sosthenes, der neue Synagogenvorsteher. Crispus, sein Vorgänger, war ja zum Glauben gekommen und hatte mit Paulus die Trennung von der Synagoge vollzogen. Man hatte einen neuen ersten Mann gebraucht, das war der Sosthenes, und den hatten sie nun vorgeschickt, um den Paulus endlich fertig zu machen. Aber die Sache war kläglich gescheitert und nun stürzten sich alle auf den Sosthenes. Kommt die spannende Frage, auf wer waren denn diese alle? Also den Paulus mit den Seinen können wir nun mit Sicherheit mal ausschließen. Obwohl es auch in der Gemeinde Jesu, also ich habe mal gelesen in einem Buch, Tatsachenbericht, dass es in einer Gemeinde in den USA beim Abendmahl vorgekommen ist, dass einer seinen Bruder mit dem Faustschlag niedergestreckt hat. Also leider auch in der Gemeinde Jesu könnte sowas geschehen, aber dem Paulus trauen wir das nun wirklich nicht zu. Wer war es dann? Ein Teil der Handschriften schreibt nur alle. Ein anderer Teil fügt ein die Griechen und ein kleiner Teil sagt aber auch die Juden. Mir persönlich erscheint das mit den Griechen von der inneren Dynamik des Geschehens her eher unwahrscheinlich zu sein. Man könnte zwar annehmen, dass der Zorn korinthischer Bürger sich über die Juden entladen hat, die den neuen Prokonsul gleich vor ihren Karren spannen wollen. Das wäre dann so ein Akt allgemeiner Judenfeindlichkeit gewesen, der die Abfuhr, die der Prokonsul den Juden erteilt hat, ausnutzt, weil er erahnt, dass jetzt hier ein Freiraum da ist, denen mal gründlich eine auf die Mütze zu geben. Aber andererseits war bisher im Geschehen außer den Juden, dem Paulus und dem Prokonsul niemand in Erscheinung getreten. Es leuchtet nicht ein, dass ein großer Teil der Handschriften eine ganz neue Gruppe unbenannt in Aktion treten lässt. Außerdem hatten die Griechen mit der Sache nichts zu tun. Und wenn sich der Judenhass entlädt, warum sollte sich der nur gegen den Sosthenes richten und nicht gegen seine Mitankläger, die übrigen Juden auch? Viel wahrscheinlicher erscheint mir, dass es tatsächlich die enttäuschten Juden selber sind, deren Frust sich nun gegen ihren Wortführer entlädt, den sie für das Scheitern verantwortlich machen und den sie nun nach Kräften verdreschen. Frage, ist sowas überhaupt denkbar? Leider ja, und zwar aus mehreren Gründen. Wir haben gesehen, mit der gescheiterten Anklage haben sie nicht nur nichts erreicht, sie haben sich ein echtes Kuckucksei ins Nest gelegt, sie haben sich gleich von Anfang an mit dem neuen Machthaber, dem neuen Prokonsul, verdorben. Mit dem war für sie für den Rest seiner Amtszeit definitiv nicht mehr gut Kirschen essen. Sie hatten also nicht nur eine volle Pleite in der Sache erlitten, die sie vor Gericht gebracht haben, sie haben darüber hinaus ihrem eigenen Ansehen in der Stadt schwersten Schaden zugefügt. Aber verprügelt man deshalb seinen Vorsteher? Ich hoffe, das kommt in der Gemeinde hier weniger vor. Die Juden durchaus. Das ist übrigens keine judenfeindliche Feststellung, das ist geschichtlich verbürgt, solche Vorgänge. In der jüdischen Führerschaft zur Zeit Jesu herrschte in der Juden ein Umgangston und ein Umgangsstil, der spottet jeder Beschreibung. Wenn man es nicht von den Geschichtsschreibern der damaligen Zeit schwarz auf weiß überliefert bekäme, man könnte es nicht glauben. Aber die Geschichtsschreiber der damaligen Zeit berichten, dass verfeindete jüdische Gruppen sich ganz selbstverständlich gegenseitig Schlägertrupps auf den Hals geschickt haben. Der Hohe Rat ließ durch Räuberkommandos den Priestern mit Gewalt abnehmen, was ihnen an Abgaben zum Lebensunterhalt rechtmäßig zustand und sie erhalten hatten. Es sind zum Teil ganze Priesterfamilien deshalb verhungert, weil die nichts mehr hatten. Und so weiter und so fort. Also auch Mord, Killerkommandos, Auftragsmorde im Auftrag des Hohen Rats und hin und her waren da offensichtlich an der Tagesordnung. Das heißt, die Juden dieser Tage gingen zum Teil miteinander um wie verfeindete Mafia-Clans, nur dass sie eben keine Maschinengewehre hatten. Öffentliche Prügeleien untereinander waren durchaus nichts Besonderes. Also ungewöhnlich wäre es von daher nicht. Ich denke auch die Tatsache, dass der Prokonsul nicht eingreift, spricht eher für dieses Szenario. Hätten Griechen oder Römer den jüdischen Synagogenvorsteher angefallen, dann wäre das ein schwerer Übergriff gewesen. Der hätte ja auch Rückzug dazu verführen können, dass eine Massenkeilerei entsteht, die anderen Juden mit eingreifen und so weiter und so fort. Da hätte der Prokonsul schwer untätig dabei sitzen können, wenn das alles vor seinen Augen geschieht. Wenn aber Juden gegenseitig über sich herfallen, was geht ihn das an? Kann er getrost daneben sitzen, die Hände in den Schoß legen und denken, die sind selber schuld. Entscheidend aber ist, liebe Geschwister, Gott hat dem Paulus einen nahezu uneingeschränkten Freiraum erhalten mit diesem ganzen Ausgang der Geschichte. Paulus kann noch viele Tage in Korinth bleiben, deshalb habe ich Vers 18a noch mit dazu gelesen und das Evangelium von Jesus Christus in dieser Stadt ungehindert verkünden. Und deshalb das Thema, wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Das dürfen auch wir wissen und in Anspruch nehmen. Nur, dass wir das Gott für uns nicht allzu leichtfertig in Anspruch nehmen und verwenden. Gott ist für uns, wo wir ihm nachfolgen. Gott ist für uns, wo wir ihm und seinem Wort vertrauen und gehorchen. Gott ist für uns, wo wir an dem Auftrag stehen, den er selbst uns gegeben hat, so wie der Paulus hier in Korinth. Wo wir eigene Wege gehen, wo wir ungehorsam sind, da haben wir das Gott für uns nicht so einfach in der Tasche. Wir hatten am Mittwoch in der Gebetsstunde auf ein Wort aus Jesaja 66 gehört. In diesem Kapitel sagt Vers 2, aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist. Und, weiß jemand, schwierige Frage, wie es weitergeht, Jesaja 66, 2, auf den will ich blicken, auf den Elenden, den der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Und der da zittert vor meinem Wort. Auf den will der Herr blicken, dem will sich der Herr gnädig zuwenden. Auf dessen Seite ist Gott, der in heiliger Ehrfurcht vor Gott lebt, in demütigem und gehorsamem Erzittern vor seinem Wort. Das schiebt jedem leichtfertigen Umgang mit dem Wort Gottes energischen Riegel vor. Wenn wir aber das tun, wenn wir zu denen gehören, die vor Gottes Wort zittern, weil es ein heiliges, ein gebietendes, ein machtvolles Wort ist, dann dürfen wir gewiss sein, dass Gott für uns ist. Und liebe Geschwister, dann brauchen wir sonst nichts und niemand auf dieser Welt zu fürchten. Denn wenn Gott für uns ist, wer mag dann wider uns sein? Wir haben dafür ja viele großartige Beispiele im Wort Gottes. Ich will nur zwei nennen. Denken wir an den Daniel in der Löwengrube. Dramatisches Beispiel. Mit knurrendem Magen liegen die Löwen die ganze Nacht um ihn herum. Aber nicht das kleinste Häppchen dürfen sie von ihm kosten. Der Engel des Herrn hält seine Hand über ihn. Wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein? Die mächtigen Ratgeber und Intriganten am Hof des persischen Königs haben keine Chance gegen den Daniel, wenn Gott für ihn ist. Oder denken wir an seine drei Freunde im Feuerofen. Mutig waren sie vor dem Standbild stehen geblieben. Sie haben ihre Knie nicht gebeugt, um irgendeinen anderen anzubeten als den lebendigen Gott. Sie waren gehorsam, sie haben gezittert, nicht vor dem Nebukadnezar, nicht vor seiner Macht, sie haben gezittert vor dem lebendigen Gott und seinem Wort. Und deshalb war Gott für sie und er hat sie bewahrt. Und während diejenigen, die sie in den Glutofen schmeißen, draußen schon vor der Hitze umfallen, müssen sie hinein und es wird ihnen kein Härchen angesenkt. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Wir könnten unzählige Beispiele aus der Schrift, aus der Geschichte der Gemeinde Jesu anführen. Alles gewaltige Beispiele, wie Gott seine Hand über denen hält, die in seinem Auftrag stehen. Was heißt das für uns? Eigentlich braucht uns, liebe Geschwister, in unserem Leben nur eine Sache wirklich umzutreiben. Nämlich die Frage, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was ist dein Weg in dieser Situation? Was ist dein Wille an dieser Wegkreuzung, an der ich vielleicht gerade stehe? Dazu ist es wichtig, dass wir regelmäßig Gottes Wort lesen. Ich hoffe, dass das hier in der Gemeinde geschieht. Kann man gar nicht genug, denn hier in diesem Wort teilt uns Gott seinen Willen mit. Und dann, wenn wir selber in wichtigen Fragen nicht klare Antwort finden sollten, dann dürfen wir Geschwister um Rat fragen. Ist heute etwas aus der Mode gekommen? Aber das ist durchaus biblisch richtig. Solche Geschwister, die selber fest im Wort gegründet sind, das ist kein Zeichen für fehlende Reife, im Gegenteil, Demut schändet nicht. Die Demut zu erkennen, da brauche ich den Bruder, da brauche ich die Schwester. Gott hat uns als Geschwister zusammengestellt, damit wir einander mit Rat und Tat zur Seite stehen. Was passiert, wenn wir nach dem Willen Gottes gefragt und uns dann doch falsch entschieden haben? Das kann ja sein. Wir können es nicht immer ganz ausschließen, dass sich doch der Eigenwille eingeschlichen und durchgesetzt hat und wir haben es vielleicht gar nicht bemerkt. Auch dann dürfen wir der Hilfe Gottes gewiss sein. Gott weiß, dass unser Erkennen Stückwerk ist und er wird ganz gewiss nicht wegen eines Irrtums seine Hand von uns abziehen. Denke hier an Luther, der gesagt hat, peccate fortiter, sündige tapfer. Der meint nicht leichtfertig, das sagt er nicht, um Himmels Willen nein, aber tapfer. Es fallen immer wieder in unserem Alltag Entscheidungen. Wir können nicht mit jeder Entscheidung warten, bis unmissverständlich auf dem Bildschirm plötzlich ein anderes Programm kommt und der Herr sich eingeschaltet hat, dazwischen gefunkt und wir eine glasklare Antwort kriegen. Wir bringen die Sache im Ernst vor den Herrn, dann entscheiden wir. Leichtfertig Gottes Willen missachten sollten wir deshalb aber nicht. Auch das muss zwar nicht heißen, dass unser ganzes Leben gleich gänzlich bach abe geht, wie man im Schwäbischen sagt, aber wir werden uns dann Schaden zufügen und auch den Menschen, die mit uns leben. Deshalb gilt es für uns alle und für die Jüngeren unter uns in ganz besonderer Weise, dass wir eben in allen Dingen fragen, Herr, was willst du? Denn vor Schaden will uns Gott bewahren. Gott möchte, dass wir gesegnet werden und dass wir zum Segen für andere sind. Deshalb kommt es darauf an, dass wir fragen, was ist dein Weg, Herr, auf dem du für mich, auf dem du für uns bist. Dass wir hingehen können in der Verheißung, wenn Gott für uns ist, wer mag wider uns sein. Dass wir uns vor nichts, aber auch gar nichts zu fürchten brauchen, sondern mutig, fröhlich, tapfer an des Herrn Hand in den neuen Tag, in die neue Woche gehen. Amen.